Ja, Ingeborg Stein, 1934 geboren und letztes Jahr 86-jährig in Tiefurt verstorben, war Musikwissenschaftlerin und Dichterin und hat 1985 das Schützhaus in Bad Köstritz aus dem Boden gestampft und darüber ein wunderbares Buch geschrieben, Heinrich Schütz im Wendelicht, das in der Edition Ornament erschienen ist, und daraus ein Ausschnitt, Leere Fülle. Etwa 10 Tage bevor die Eröffnung des Hauses zum 400. Geburtstag von Heinrich Schütz mit großem Aufwand staatlicher Delegationen stattfinden soll, erreicht mich die Nachricht. Kurt Hager ist unterwegs, er will das Schützhaus besichtigen, gleich wird er da sein. Der Chefideologe der SED, der in Köstritz ein Gästehaus unterhält, wir sehen, wie weit wir sind mit unseren Vorbereitungen für das große Ereignis in seinem Wahlbezirk. Da hilft nur eines, Nerven behalten. Im Haus gibt es noch nichts, was ich zeigen ließe, keine Vitrinen, keine Ausstellungsstücke, ein praktisch leeres Haus, voll nur von Handwerkern, Künstlern, Arbeitern im Stress. Und da ist er auch schon da, der Herr Chefideologe, in Begleitung einiger Herren, die sich dezent zurückhalten. Statt des Baulärmes müssen Sie sich in 2 Wochen hier im Foyer Musik von Heinrich Schütz vorstellen, beginne ich meine Information. Und hier steht eine große Büste von Schütz, geschaffen von der Jenaer Bildhauerin Gabriele Reinemer, sage ich, und weise auf eine noch leere Natursteinmauer. Links hier im Musiksaal hoffen wir auf die Experten alter Musik, aber sicher auch Besucher, die selbst musizieren wollen. Am Kopfende steht dann ein Cembalo aus einer der traditionsreichen Eisenberger Werkstätten. Eigentlich sollte es in den Westen geliefert werden, die Kollegen haben aber vor, uns zu bevorzugen. Diese Bemerkung konnte ich mir als kleine Spitze gegenüber dem Gast nicht verkneifen. Um in die obere Etage zu gelangen, muss der Gast, da gerade die 2 untersten Stufen erneuert werden, über einen Stuhl zu den folgenden Treppenstufen steigen. Eine schwierige, sicher lange nicht geübte sportliche Leistung für den alten Herrn, doch er schafft es. Beim Treppenaufgang stütze ich ihn, denn noch fehlt das Geländer, und ich erkläre, dass hier im Aufgang schöne Kupferstiche von Matthäus Merian zu Lebensstationen von Heinrich Schütz zu sehen sein werden. Links beginnt der Rundgang durch den Ausstellungstrakt in Raum 1 zu Schütz Kindheit und Jugend. Ich tue, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, wenn ich ihm, den in imaginären Denkmustern befangenen Ideologen, jetzt lauter Dinge erzähle, die er sich vorstellen muss, statt sie zu sehen. Schließlich übt er diese Praktiken in seinem Amt ja täglich, denke ich, etwas schadenfroh. In der Mitte des Raumes müssen Sie sich den Nachbau eines Musiziertisches vorstellen, wie er im häuslichen Kreis damals üblich war, darum ebenfalls nachgebaute 3-Beinhocker mit Lederpolstern gruppiert. Wir werden die Räume so gestalten, dass im Zentrum immer ein Exponat bestimmend ist, auf das sich die erklingende Musik bezieht, die bei Betreten des Raumes von der Führungskraft ausgelöst wird, aber auch von der Tonzentrale eingespielt werden kann. Also hier, wo die Kindheit und Jugend von Schütz das Thema sind, hören Sie in Stereoübertragung Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts und gesellige Lieder. Ein gebundenes Klavichord mit einem zeittypischen Deckelgemälde, ein Nachbau ist in Arbeit, wurde bei solchem Musizieren auch gern gebraucht. Die Jenaer Malerin Gerlinde Böhne-Schmetzmacher erlaubt sich, wie sie mir schon verraten hat, damit einen Scherz, indem sie das historische Vorbild mit einigen Physiognomien von den Jena in der Kunstszene gut bekannten Persönlichkeiten anzureichern gedenkt. In den Vitrinen werden Sie dann schöne Faksimile-Drucke von Büchern und Noten bewundern können, die zum Ausbildungsprogramm in Schützjugend gehörten. Ich erspare ihm und mir die Aufzählung der vielen bedeutenden Gelehrten, die am Hofe Moritz von Hessens ein- und ausgingen und mit denen Schütz als Schüler des Mauritianums und späterer Student der Rechtswissenschaften in Marburg in Kontakt kam, teils auch mit ihnen befreundet oder verwandt war. Blindbände von ihrer Gebrauchsliteratur werden davon reichlich ausliegen. Der Baulärm, die leeren Räume um uns herum scheinen vergessen. Ich habe den Eindruck, unser Gast versucht wirklich, meine Schilderung im Geist für sich umzusetzen. Ich biete meine ganze Fantasie und Redekunst auf, die Situation so zu gestalten, dass der alte Politiker eine Ahnung davon bekommt, dass wir hier in Köstritz versuchen, Neuland im Museumswesen der DDR zu betreten. Ich erinnere, dass Musik gemeinhin immer nur Beigabe bei Präsentationen ist. Nach unserer Konzeption wird sie das alles weitere Geschehen und Zeigen auslösende Hauptelement sein. So hoffen wir, dass auch unsere bewusst schlicht gehaltene Ausstattung mit Nachbauten, Modellen, Faksimiles konzentriert auf das einzig wesentliche Original, die Musik, nicht als Notlösung wegen fehlender Ausstellungssubstanz empfunden wird, sondern als Bekenntnis zu etwas Neuem, das sich moderner Darstellungsmittel bedient. Paradigmatisch für unser Bemühen wird der Ausstellungstrakt Schütz und das Denken seiner Zeit sein, fahre ich mit meinen Erläuterungen fort. Im Zentrum dieses Raumes wird der Nachbau eines Modells des Mysterium Cosmographicum stehen, wie es Johannes Kepler in seiner Erstlingsschrift 1609 dargestellt hatte, um das Weltall als ein in sich kreisendes, harmonisches Ganzes vorstellbar zu machen. Akustisch wird der Besucher der Ausstellung zunächst von einem diffusen Rauschen empfangen, das in geheimnisvolles Tönen übergeht und sich nach und nach zu einem Ton bündelt, der in das großartige Schützwerk »Die Himmel erzählen, die Ehre Gottes« hinüberführt. Diese Tonproduktion lassen wir gerade von zwei Komponisten der Musikhochschule Weimar in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk herstellen. Die zwei letzten Räume ebenso leer wie alle anderen, eine Komponistenstube als Großvitrine und Schützrezeption im Wandel der Zeiten, erspare ich Kurt Hager und mir. Die zwei fehlenden Stufen an der Treppe sind inzwischen eingesetzt. So kann der Gast unbeschadet seinen Weg fortsetzen. Ob ihn das Erlebte etwas zum Nachdenken gebracht hat? Nie wieder in meinem Leben habe ich eine derart komplette, surrealistische Führung durch leere Räume vor weißen Wänden gemacht wie an diesem Tag. Noch heute frappiert mich, dass sie ausgerechnet für den Chefideologen der DDR geschah.